Trommeln im Elfenbeinturm von und mit Klaus-Jürgen Schmidt. Und heute wieder mit dem Gasttrommler Klaus von Freiholt. Wer ist eigentlich ein Entwicklungshelfer? Resümee eines Desillusionierten? Anlässlich einer Rückschau auf seine Arbeit, unter anderem als entwicklungspolitischer Gutachter, hat der Bremer Klaus von Freiholt für seine ebenfalls ergrauten Kolleginnen und Kollegen Bilanz gezogen. Mir hat er erlaubt, sein Resümee vorzulesen. Wer ist nun eigentlich ein Entwicklungshelfer? Ist das ein mehrjähriger Projektmanager der GIZ für ein Good Governance Project? Oder ein Gutachter, der die in 14 Tagen ein solches Projekt ein bisschen beschnuppert? Oder eine NGO, die den Bauern zeigt, wie man mit den von der NGO gelieferten Samen Gemüse anbaut, die nur deshalb geduldet wird, weil die staatlichen Strukturen selbst es nicht schaffen, genau diese Samen zum richtigen Zeitpunkt und in benötigter Qualität und Menge den Bauern zu liefern. Oder eine Firma, die mit Unterstützung eines Programms, zum Beispiel Marshall Plan for Africa, in einem Schwellenland einen Betrieb in einer arbeitsrechtlich fragwürdigen Export Processing Zone einrichtet? Oder ein Geberland, das Milliardenkredite zur Verfügung stellt, damit parallel zu einer existierenden Eisenbahnlinie eine weitere gebaut wird, weil die alte Eisenbahnstrecke wegen fehlender Wartung kaum noch befahren werden kann? Bei meinem letzten Ghana-Aufenthalt im Rahmen einer kleinen Studie für die Hochschule Bremen habe ich einen alten Kollegen wieder getroffen, mit dem ich schon in den 80er Jahren für die Arbeitsgemeinschaft entwicklungspolitischer Gutachter, kurz AGEG, bei der DSE, bei der Deutschen Stiftung für internationale Entwicklung in Berlin, bei der Durchführung von Projektmanagementkursen zusammengearbeitet habe, auch später hin und wieder in Ghana. In seinem ganzen Arbeitsleben hat er sich bei ausländischen Geberorganisationen sehr erfolgreich, auch finanziell, betätigt. Als wir uns wieder trafen, sagte er zu mir: Klaus, we in Africa suffer of learned helplessness. Übersetzt: Klaus, wir in Afrika leiden unter gelernter Hilflosigkeit. Dies sein Kommentar zum Thema Entwicklungshelfer. Von entgegengesetzter Seite aus betrachtet sind Erinnerungen an die Kolonialzeit da nicht weit. Ich zitiere Hermann von Wissmann. Er war Gouverneur von Deutsch-Ostafrika von 1895 bis 96 zur Frage der Besteuerung der Eingeborenen. Die Hauptbedingung, der gute Wille der Eingeborenen, ist da. Und mit Erhaltung dieses muss nun die weitere Erziehung vor sich gehen. Nicht überall, sondern langsam und ruhig. Man wird mir vielleicht entgegenhalten, ob ich denn glaube, bei der von mir angeregten Einführung direkter Steuern bei den Eingeborenen diesen guten Willen erhalten zu können. Ich kann dies aus voller Überzeugung bejahen. Der Eingeborene hat überall jetzt eingesehen, dass wir für ihn sorgen, dass die Truppe jetzt nur noch zu seiner Sicherung da ist, dass wir Stationen bauen, Verkehrswege anlegen, um für die Bevölkerung Ruhe und Ordnung zu schaffen, dass wir ihm in Hungersnot helfen, dass wir ihn unterstützen, wo wir können. In welchem Aktionsbereich zwischen den verschiedenen Polen haben wir Entwicklungshelfer uns nun eigentlich bewegt? Seit der Gründung des Bundesministeriums für wirtschaftliche Entwicklung und Zusammenarbeit im Jahr 1961 haben jahrzehntelang Heerscharen von Ministerialen, Wissenschaftlern, Fachkräften, Projektmanagern, Gutachtern, NGO-Vertretern und auch Politiker recht gut ihr tägliches Brot damit verdient, Konzepte zu entwickeln, wie man Afrika helfen kann. Und die AGEG war immer richtig schön dabei. Was hat's gebracht? Heutzutage wird Afrika einerseits mit Marshallplänen für Afrika beglückt, wobei vergessen wird, dass der Marshallplan im Fall der Bundesrepublik keine Zuwendung, sondern ein Kredit war, der auf Heller und Pfennig an die USA zurückgezahlt worden ist. Und andererseits, zumindest nach Aussage einer großen NGO, mit Hähnchenschenkeln in einem solchen Ausmaß, dass es nach Aussage dieser NGO inzwischen in Afrika keine Kleinbauern mehr geben dürfte. Seit vielen Jahren lese ich regelmäßig im Internet englischsprachige Zeitungen aus allen Teilen Afrikas. Ich lese sie nicht nur, sondern speichere sie in einem Rechnerarchiv. Mich interessieren besonders diejenigen Artikel, die sich mit landwirtschaftlichen Fragen beschäftigen. Das liegt nahe, da ich 10 Jahre als Civil Servant, also als Beamter im Landwirtschaftsministerium Tansanias gearbeitet habe. Solche Lesestunden vermitteln eine recht eindringliche Vorstellung davon, was von dem, was wir uns hier für die Entwicklung Afrikas ausdenken, dort real in Politik umgesetzt wird. Aber ich habe auch gelernt, dass die Kleinbauern mit ihren 5 Hühnern zum Eierlegen noch immer in alter Frische leben, nur dass natürlich die Poultry Farmer Associations of Nigeria oder Ghana von der Einfuhr von Hähnchenteilen, übrigens zum größten Teil aus den USA, aber auch aus Brasilien, nicht gerade erbaut sind. In Nigeria ist die Einfuhr seit 2016 verboten und nach Aussage der nigerianischen Tageszeitung This Day Live hat das schon für etliche Poultry Farmer zu einem Millionärstatus geführt, obwohl der städtische Bedarf an Hähnchenfleisch lokal beileibe noch nicht gedeckt werden kann. Diese Associations, auch in Tansania oder Kenia, beschwören ihre Regierungen, die Einfuhr von Hühnerfutter und auch die Pestizide für die Bekämpfung der vielen tödlichen Hühnerkrankheiten für ihre kommerziellen Betriebe zu verbilligen, um lokal produzierte Hähnchen billiger anbieten zu können. Das wird von Brot für die Welt und anderen immer vergessen zu sagen, dass für Hühnerfutter verwendetes Getreide und Soja danach dem lokalen Nahrungsmittelmarkt fehlen. Ein Beispiel. Ghana hat einen jährlichen Bedarf von 800.000 Tonnen Reis, 200.000 Tonnen werden lokal produziert, 600.000 werden aus Südostasien importiert. 2018 gab das Land 868 Millionen US-Dollar für Getreideeinfuhren, für Reiseinfuhren 452 Millionen und für Geflügelfleischeinfuhren 131 Millionen aus. Da fragt man sich doch, weshalb nicht genügend Nahrungsmittel und daneben auch noch Hühnerfutter lokal produziert werden kann. Anzumerken ist, dass Ghana den flächenmäßig größten Stausee der Welt besitzt. Afrika als Ganzes muss ein Drittel seiner Nahrungsmittel einführen. Was wird dagegen getan? 2003 haben die afrikanischen Staaten die Maputo-Erklärung verabschiedet, mit der sich die Staaten verpflichteten, jährlich mindestens 10% ihres Haushalts in die Landwirtschaft zu investieren. Wie ist der aktuelle Stand? Nigerias Haushalt gibt sich mit 4% zufrieden, Ghanas Haushalt mit 3,3%, Ugandas mit 2,6%, Tansanias mit knapp 1%. Wie soll bei diesen Haushaltsvorgaben und dem gleichzeitigen Bevölkerungswachstum das Ziel der Eigenversorgung Afrikas erreicht werden, wenn schon heute solch ein Defizit besteht? Ein Vergleich: Wenn die Bevölkerung Deutschlands seit 1950 im gleichen Maßstab wie die in Kenia im Zeitraum bis 2018 gewachsen wäre, von 6,3 bis heute 51,5 Millionen, dann hätte Deutschland heute eine Bevölkerung von 571 Millionen. Ob wir in Deutschland dann noch eine Eigenversorgung garantieren könnten? Mal abgesehen davon, dass gleichzeitig auch eine entsprechende Anzahl an Schulen, Krankenhäusern, Fabriken und so weiter hätten aufgebaut werden müssen. In Afrika wendet man sich nicht der Entwicklung der Landwirtschaft zu. Sprechblasen dazu dienen nur der Befriedung des Donners, also ausländischer Geldgeber, sondern man wendet sich der Industrialisierung zu. Das ist für die Regierungen wesentlich einfacher zu bewerkstelligen, als sich um den kleinteiligen Ausbau der landwirtschaftlichen Infrastruktur, zum Beispiel ländlichen Allwetterstraßen, Aufbau von Lagerhäusern, bessere Finanzierung der landwirtschaftlichen Forschung und dem Aufbau der Saatgutproduktion, verbesserten Geräten für die Tieranspannung und so weiter und so fort, zu bemühen. Für große Infrastruktur und Industrialisierungsprojekte dagegen findet man immer einen Donor und oder Kreditgeber. Dann braucht man sich nicht weiter anzustrengen, denn die machen das dann schon für einen mit ihren Entwicklungshelfern.